Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, Le Brunch heute mal wieder in der Dreierrunde. Ich bin der Manu, bei mir Micha und Daniel. Guten Morgen, ihr zwei.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ein Brunch zu dritt, schon lange her. Herzlichen Glückwunsch zum Fünfjährigen wollte ich euch noch wünschen. Vor allem dir, das Comeback, Daniel.
Naja, kann man ja mal mitnehmen, sowas.
Also. Ey, ich habe so laut lachen müssen, als ich dieses Bild gesehen habe. Zu kurz zur Erklärung, du hast dich selber zu einem Meme verwandelt quasi, gell?
Das wollte ich eigentlich schon immer mal machen, aus mir selber ein Meme zu machen. Das ist leider nicht so viral gegangen, wie ich erhofft habe. Aber das lag auch dran, dass es ja im Prinzip nur eine Verhonnepiepelung eines bekannten Memes war. Ja,
aber es steht dir gut, diese Scumbag-Mütze. kurz zur Erklärung, da steht drunter, lässt sich für 5 Jahre Insert Moin gratulieren, ist erst 2 Jahre dabei.
3 Jahre.
3 Jahre dabei. Sehr schön.
Gut. Ja, wir haben heute ist aber nicht zensiert worden, der
Zensiert, warum? Haben wir nicht. Waren da Nippel drauf oder was?
Nein, ich dachte, vielleicht findest du das doof oder so und zensierst es dann.
Ich habe herzlich gelacht, ich habe es mir ausgedruckt als Wandbild. Hängt ja hier über mir.
Na gut. Also ich merke schon, die Überleitung hat nicht funktioniert.
Nee. Hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt weiß ich aber, was du meinst. Wir haben heute ein Thema, ein Metathema, und zwar hat Kotaku einen Artikel geschrieben, wo sie sagen, das ist der Preis des Spielejournalismus oder den man als Journalist zu zahlen hat. Und vielleicht magst du mal kurz zusammenfassen. Du bist ja der einzige Journalist hier von uns, Daniel. Was hat Kotaku da berichtet und was haben die angestellt?
Was das auch schon für eine Nummer ist. Ich werde schon gleich wieder auf dieses.
Nein, das war völlig ernst gemeint. Nein, das war völlig ernst gemeint.
Also was ist passiert? Kotaku kennt man ja, glaube ich, weil man da einfach, wenn man sich für Spiele interessiert, immer wieder mal drüber stolpert. Das ist so eine Seite, ich will die auch gar nicht unbedingt immer mit so Spielejournalismus direkt in Verbindung bringen, weil die halt auch einfach so ein Popkultur-Potpourri irgendwie machen, so, ne? Also, da ist ein Artikel mit, hey, ein lustiges GIF, wie 20 Pikachu-Figuren in Japan in der U-Bahn sitzen, ist da genauso bei denen eine News wie, keine Ahnung, warum in Fallout die Begleiter doof sind oder irgendwie sowas. Also da,
die kommen halt aus dieser Blog-Ecke, also es genau. Ist schon so daraus entwachsen. Ja.
Genau, so. Was aber bei Kotaku natürlich oft für Aufmerksamkeit sorgt, ist, dass sie ganz oft Informanten haben, gute Informanten, gute Quellen in der Industrie, die ihnen Sachen mitteilen, die niemand sonst anders hat. Mhm. Beispiel war Assassin's Creed Victory, wie es damals noch hieß, also woraus dann später Assassin's Creed Syndicate wurde. Hatten die exklusiv als Ankündigungsmeldung. So dieses, hey, hier sind die ersten Artworks, so sind die Screens, so schaut's aus, das ist das Thema, 2 Hauptfiguren. Also sie hatten da recht viel Informationen, die man eigentlich nur bekommen kann, wenn man wirklich jemanden in dem Unternehmen hat, das auch was verrät. Und dann hatten sie Fallout 4, als noch nicht bekannt war, also beziehungsweise als man schon immer gemunkelt hat, dass es angekündigt wird, hatten sie auch exklusive Informationen.
2013 sogar schon. Genau.
Ja, es ist alles ein bisschen länger her. Ja. So. Und jetzt Thema der Kolumne, die du schon angesprochen hast,
von
war
Steven Totilo.
Genau. Genau, Ubisoft und Bethesda haben uns geblacklistet, wie sie es behaupten. Also so im Sinne von, die reagieren nicht mehr auf unsere Interviewanfragen, die schicken uns keine Pressemitteilungen mehr und die schicken uns keine Muster mehr. Das heißt, wir werden, oder ich zitiere da jetzt nur, wir werden dafür bestraft, dass wir unseren Job als Journalisten gemacht haben. Deswegen werden wir von diesen 2 Unternehmen quasi jetzt mit der kalten Schulter bedient, also die meiden uns und lassen uns auch keine Informationen mehr über ihre Produkte und ihre Spiele zukommen.
Ja, das ist zumindest das, was Kotaku behauptet. Eine offizielle Aussage gibt es da natürlich nicht, weil, wie gesagt, Bethesda und Ubisoft schweigen ja gegenüber Kotaku. Das heißt, könnte ja auch ganz andere Gründe haben, aber das ist halt zumindest das, was Kotaku schlussfolgert. Aufgrund dieser 2 Enthüllungen, wie sie es ja selber immer so schön nennen, die Reveals und so, oder Leaks. Jetzt hat Kotaku dann natürlich auch ein bisschen getrommelt. Also sie haben sich schon so ein bisschen so positioniert, so nach dem Motto, seht her, wir kämpfen für die Wahrheit, wir kämpfen für die Leser. Und und so verhalten sich die Publisher uns gegenüber, wenn man denen mal nicht nach dem Mund schreibt. Fand ich nach dem Lesen etwas, ja, also darüber würde ich gerne mit euch reden, ob man das so stehen lassen kann, weil ich finde es ein bisschen weit hergeholt aufgrund der Tatsache, was da passiert ist. Also ich bin ja stark dafür, dass auch investigativer Journalismus in der Spielebranche irgendwie mehr Einzug erhält, Aber ist es investigativer Journalismus, wenn man verrät, dass ein Fallout 4 kommt?
Ja. Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Investigativ ist es auf jeden Fall, weil man halt sagt, okay, man hat da über Quellen was rausgefunden. Ich glaube, was du eher meinst, worauf deine Frage anspielt, ist dieses, hat die Gesellschaft da ein erhöhtes Interesse dran? Also ist das wirklich notwendig, dass man das macht? Also gehört das zum Spielejournalismus? Ist das die Pflicht von Kotaku, wenn sie an diese Informationen kommen, dass sie dann auch darüber berichten?
Okay, also von der reinen Faktenlage ist es natürlich investigativ, genau. Aber Micha, wie siehst du das? Ist es von öffentlichem Interesse, dass ein Spielemagazin sowas in Anführungszeichen verrät, dass ein Nachfolger zu einem sehr bekannten Spiel kommt? Ist es von öffentlichem Interesse?
Ja, klar. Das ist ein Spielemagazin, oder? Ich meine, mir persönlich ist das derart scheißegal, aber ich glaube, fürs Zielpublikum und für die Leute, die tatsächlich täglich auf so eine Seite wie Kotaku gehen, und da gibt es, ich weiß nicht, wie viele Artikel erscheinen da pro Tag, bestimmt 5, 6 oder so, auf jeden Fall eine Menge. Also die haben halt einen relativ großen Artikeldurchfluss. Die müssen halt stets und ständig irgendwelche neuen Themen finden. Und wenn dann irgendwelche Informationen liegen oder man Wind davon bekommt, dass irgendein Publisher vielleicht in naher Zukunft irgendwie eine Fortsetzung von irgendwas bringt oder so, klar, also aus vielerlei Gründen macht es Sinn, dass sie diese Informationen aufgreifen. Natürlich erstmal aus Eigeninteresse, weil sie dann etwas haben, was andere dann nicht haben, weil sie dann mitunter die anderen die Ersten sind, die überhaupt diese Informationen streuen. Mhm. Also ihr habt jetzt irgendwas Neues erfahren, das habt ihr von Kotaku oder welche Webseite auch immer. Und dann gibt's natürlich, klar, ich meine, was soll man sonst im Spielejournalismus diskutieren? Also es ist ja immer noch eine News-Seite so. Und wenn jetzt nicht gerade irgendwie was Spannendes anderes passiert, ist sowas ja natürlich schon eine interessante Neuerung. Mhm. Ob uns das jetzt persönlich interessiert, wie was zustande kommt,
ist persönlich ist ja immer so eine Frage. Also
genau.
Die Frage ist, ist es von öffentlichem Interesse? Also
ich denke schon. Also es ist halt eben klar, es ist eine kleine Welt. Ne? Also das muss man dazu sagen. Es ist ja keine Weltnachricht oder kein Weltgeschehen. Es geht nicht um Politik oder so. Das ist natürlich nicht dasselbe Maß. Aber du musst halt in dieser Dimension von Spielejournalismus denken. Und da ist sowas natürlich schon ein Riesen-Reveal, wenn jetzt irgendwie Fallout 5 rauskäme oder plötzlich irgendwie eine Geheiminformation, irgendeine Pressemeldung, die eigentlich erst in 2 Wochen kommt, die haben irgendwie vorher das schon mitbekommen. Wer als Erster da ist, hat auch als Erster die meisten Klicks und so. Also ich glaube schon, dass das alles Sinn macht.
Ja, was ich nicht verstehe, Daniel, warum diese Aufregung darum jetzt passiert. Ich meine, dass so Sachen geleakt werden, manchmal hat man ja auch das Gefühl, dass Publisher was mit Absicht leaken, damit irgendwie ein bisschen Hype erzeugt wird. Also die Tatsache, dass man als Spieler 2 Jahre vor dem Release weiß, dass Fallout 4 in Boston spielen wird, ist jetzt ja auch nichts, was Bethesda irgendwie groß Schaden zufügen würde. Oder dass der Projektname von Victory irgendwie bekannt geworden ist. Oder weißt du, solche Sachen, da ist ja auch selten irgendwelche Leaks dabei, die wie bei WikiLeaks oder bei Snowden irgendwie groß Schaden anrichten können. Also die Kritik an WikiLeaks war ja zum Beispiel, als diese Armee-Dokumente preisgegeben wurden, dass eben halt auch die innere Sicherheit in Gefahr ist, war zumindest ja so die Aussage, weil halt gewisse Sachen bekannt werden, die auch in falsche Hände geraten können. Aber ist es für einen Publisher eine Gefahr, wenn zum Beispiel klar wird, dass das Fallout 4 in Boston spielt?
Das nicht unbedingt, aber das sind alles börsennotierte Unternehmen. Mhm. Und wenn Kotaku Informationen darüber öffentlicht, dass Doom jetzt zum 4. Mal vom Scratch gestartet wird, weil sie Probleme haben, dann hat es natürlich Einfluss auf Investoren, dann hat es natürlich Einfluss auf die öffentliche Darstellung des Unternehmens. Und dann fragen natürlich Großinvestoren nach und sagen so, sag mal Leute, was ist denn da los mit eurem Doom? So, ich habe in der Presse gelesen, ihr versucht seit 5 Jahren Doom rauszubringen, es wird aber jetzt zum 4. Mal umgebaut, weil ihr nicht zufrieden seid mit der Qualität.
Aber kann man dafür der Presse die Schuld geben? Das ist doch das Problem des Unternehmens. So.
Das ist die eine Sache, dass man sagt, ja gut, als Presse finde ich, ja, die haben halt ihren Job gemacht, haben das veröffentlicht. Ob man sich, und ich glaube, das war natürlich auch so ein bisschen das, was dann der Stein des Anstoßes war, Kotaku hat sich tatsächlich so ein bisschen hingestellt wie der Verteidiger der Pressefreiheit und wo man jetzt sagt, so, ey Leute, ihr habt nicht Watergate jetzt öffentlich gemacht und ihr habt jetzt auch nicht den Skandal der Fußball-WM 2006 in Deutschland offengelegt, wo man sagt, da sage ich wirklich, okay, das ist eine Straftat, da geht es um Korruption, da geht es um wirklich Straftaten, wo Leute für ins Gefängnis wandern. Das ist was, wo ich sage, da geht es wirklich um ein öffentliches Interesse, bei ob jetzt ein Spiel, es ist immer noch ein fucking Videospiel, ob das jetzt irgendwie 2 Monate vorher rauskommt oder nicht, da würde ich jetzt tatsächlich sagen, da ist das öffentliche Interesse vielleicht möglicherweise schon gegeben, aber es ist nicht so gegeben wie jetzt bei solchen Sachen, wo Straftaten dahinter stehen.
Also das ist so, wie der Deine sagt, da geht es halt wirklich eher so um einen wirtschaftlichen
Sensationsgier.
Ja, und Klicks natürlich. Ja, es geht dann natürlich also wirklich um den finanziellen Schaden und auch um das Geschäftsgebaren einer einzelnen Institution oder einer Firma. Also ein konkretes Beispiel, wenn du zum Beispiel kurz vor so einer großen Messe, sagen wir mal E3 oder Gamescom, als Unternehmen vorhast, eine große Veröffentlichung zu machen. Irgendwie, du hast deine ganzen Trailer und den ganzen Scheiß, den ganzen Marketingkram irgendwie vorbereitet, dann wäre das natürlich extrem scheiße, wenn irgendwie eine Webseite aus irgendeinem Grund schon 2 Monate oder 1 Monat vorher diese Information schon liegt. Ja. Das ist einfach schlecht, weil das gibt anderen dann die Gelegenheit, natürlich da eine Konkurrenz in irgendeiner Art und Weise darauf zu reagieren. So eine Woche ist jetzt vielleicht nicht so dramatisch, weil
Fallout war irgendwie 2 Jahre vorher.
Lass mich ausreden. Also eine Woche ist natürlich jetzt nicht so dramatisch, das ist okay, aber 2 Jahre oder vielleicht 1 Jahr, das ist schon. Also es wäre schon ein bisschen blöd, weil dann kann man nämlich als Konkurrenz und als konkurrierende Firma natürlich auch immer entsprechend reagieren. Weil wenn man weiß, was die Konkurrenz macht, kann man sich halt auch ein bisschen besser auf den Markt einstellen. Und manche Leute kalkulieren eben. Da sind halt wirklich Marketingmenschen hinter und auch Leute, die steuern diese Informationen natürlich auch. Also sämtliche Pressemeldungen, die rausgehen und welches Bildmaterial veröffentlicht wird und so weiter. Und das, so wie Daniel sagt, also so eine Information, dass Doom zum 4. Mal gestaltet wird, dass man das vielleicht irgendwann mal veröffentlicht, dass man da irgendwann in einem Making-of-Video sagt, so, ja, das ist ja eigentlich die 4. Version und so. Das ist ja Information, die willst du vorab nicht unbedingt veröffentlichen, weil sowas stellt einen Entwicklungsprozess vor allen Dingen in Augen von Laien als erstmal eher negativ dar. So, das bedeutet für den Experten jetzt selber, Leute, die sich in der Industrie auskennen, für die ist das jetzt nichts Neues, dass ein Projekt 2-3 Mal neu gestartet wird, dass man den Prototypen überarbeitet und so. Aber es ist die Frage, was kommt beim Endkunden und was kommt vor allen Dingen auch sonst irgendwie in der Industrie irgendwie an? Und das klingt erstmal schlecht, 4 Mal neu gestartet. Ja. Und das muss man steuern. Das ist eine Informationskontrolle, die da stattfindet. Und
die verlierst du natürlich durch so einen Leak.
Klar, absolut. Ja, und da geht es um rein wirtschaftliche Gründe. Also es ist natürlich nicht schlimm. Also davon geht die Welt nicht unter, wenn die Leute wissen, dass Doom 3-4 Mal neu gestartet worden ist. Aber für das Unternehmen, für die Entwickler sieht das erstmal schlecht aus.
Ich habe auch völliges Verständnis dafür. Also ich habe auch nicht verstanden, warum Bethesda und Ubisoft da als Buhmänner hingestellt werden. Also aus Sicht von Kotaku, klar. Die drehen das natürlich so, ihre Story. Aber das ist ja auch das völlige Recht. Das sind wirtschaftsorientierte Unternehmen, die sind oft börsennotiert. Wenn die sich verarscht vorkommen von einem Medium, dann steht es denen natürlich auch völlig frei, die nicht mehr mit Informationen zu beliefern. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch ein Abwägen für die Unternehmen. Können wir uns das leisten, auf Seiten wie Kotaku keinen Hype und keine Klicks mehr zu erzeugen für die Titel, die wir verkaufen wollen? Das muss ja das Unternehmen selber abwägen. Aber Kotaku steht ja auch völlig frei, diese Spiele, die haben ja kein Verbot oder irgendwas, denen steht es ja weiterhin frei, über diese Sachen zu berichten. Die meisten Informationen sind ja auch frei verfügbar im Netz, sie kriegen halt vielleicht keine Event-Einladungen mehr, keine exklusiven Vorab-Informationen mehr und keine Muster mehr, aber so eine Seite wie Kotaku ist davon auch nicht wirtschaftlich gefährdet, die Informationen zu haben, die können sich die Muster auch kaufen. Sie kriegen aber halt dadurch den Nachteil, dass ihre Tests deutlich später erst erscheinen und dann geklickt werden. Und da ist halt einfach auch die Industrie sehr nah mit der Presse irgendwie immer zusammen. Gell? Deswegen fände ich das gar nicht so schlimm, dass das da mal
das
so
ist. Das ist nämlich der eigentliche Knackpunkt. Also ganz nur kurz nochmal als Anmerkung zu Michas Ausführungen. Es ist nicht die Aufgabe der Presse, den Marketingplan eines Unternehmens zu schützen. Das, da haben die nichts mit zu tun. Natürlich sind die möglicherweise stinkig, aber da sage ich als Presse, ja, ist ja nicht meine Aufgabe, euren Marketingplan zu schützen, damit euer Reveal möglichst spektakulär wird, sondern ich berichte halt über die Informationen, die ich habe. Und Manu, du hast da absolut recht. Man muss sich doch mal überlegen, was haben denn Ubisoft und Bethesda gemacht? Haben die Anwälte geschickt? Haben die Kotaku verklagt? Haben die versucht, mit dem FBI Kotaku offline zu nehmen? Nein, die haben einfach nur gesagt, ihr kriegt halt von uns keine Informationen mehr und keine Vorab-Pressemuster. Und da muss man sagen, ja gut, das ist ihr gutes Recht, weil es gibt kein Gesetz, was dich dazu verpflichtet, mit der Presse zu reden. Ja. Da kann dich keiner dazu zwingen. Also hat Bethesda und Ubisoft hat an keiner Stelle irgendwie die Pressefreiheit eingeschränkt, sondern die haben einfach nur gesagt, ja, von uns kriegen die halt keine Vorabmuster mehr. Dann muss man als Kotaku sagen, ja gut, dann kaufen wir uns das Spiel halt, wenn es rauskommt, und dann kommt unser Test halt eine Woche später. Dass das möglicherweise in Konkurrenz mit den anderen Spielemagazinen Nachteil bedeutet. Ja. Gut.
Dafür hatten sie den Vorteil, dass ihr Leak vorher war und die Klicks erzeugt hat. Das ist halt
genau,
das
Abwägen. Kann man jetzt so dahingestellt lassen. Aber im Grunde finde ich jetzt, hat Ubisoft und Bethesda haben als solche da irgendwie keinerlei Nachteil durch für Kotaku generiert. Im Sinne, beziehungsweise im Nachteil vielleicht schon, aber sie haben keinerlei Handlungen unternommen, die jetzt irgendwie eine Einschränkung der Pressefreiheit nach sich ziehen würde. Und so klang aber der Kotaku-Artikel.
Ja, ja. Es ist halt auch, also es ist auch die Art und Weise, wie, ich bin jetzt völlig neu in diese Story jetzt reingekommen. Ne? Ich erfahre jetzt quasi durch euch, was da jetzt gerade so passiert. Aber das klingt für mich nach dieser typischen, das kleine, in Anführungsstrichen kleine, oder dass das die armen Journalisten sich da in eine Opferrolle stellen müssen. So,
das also, ist keine Ahnung, der Spiegel wird jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht mehr groß mit dem DFB zusammenarbeiten. Ja, ja. Also, ich werde jetzt auch nicht sagen, Mensch, fanden wir total geil, dass ihr das alles aufgelegt habt und aufgedeckt habt. Hier ist das große Exklusivinterview. Mhm. Da sagt der Spiegel auch, ja gut, wird halt jetzt wohl nicht mehr passieren, aber es war uns mehr wert, über diese Story zu berichten. Und da müssen wir halt jetzt damit leben, dass die uns halt in nächster Zeit schneiden werden. Die schreiben aber jetzt keine Kolumne und sagen, oh, der DFB hat uns geblacklistet und wir dürfen jetzt nicht mehr, werden nicht mehr ins Stadion eingeladen und wir kriegen keine Vorab-Exklusiv-Interviews mit den Nationalspielern.
Das fände ich jetzt aber auch nicht schlimm. Also ich finde es auch gut, dass Kotaku das offengelegt hat, weil selten genug werden ja solche Sachen offengelegt. Also ich meine, jeder, der mit Presse und Spieleindustrie zu tun hat, der kennt die ganzen NDAs, die da unterschrieben werden. Und über solche Sachen kann man ja meistens nicht berichten, weil da rechtliche Konsequenzen dahinter hängen. Ja? Also so Sachen wie zum Beispiel neulich, dass ein Embargo hatte, was dann erst zu einem gewissen Zeitpunkt genannt werden durfte, wann der Test kommen darf. So Sachen sind dann ja irgendwie auch immer total irrwitzig, über die aber keiner in der Presse schreiben kann, weil alle in diesen NDAs festhängen. Deswegen ist es eigentlich auch mal gut, dass sowas, auch wenn es jetzt so ganz an der Oberfläche kratzt, wie so eine Blackliste, in Anführungszeichen, selbsternannte Blacklistung, dass das zumindest mal irgendwie offengelegt wird. Deswegen finde ich es auch in Ordnung, wenn der Spiegel das zum Beispiel schreiben würde. Ich habe zum Beispiel neulich auch gelesen, irgendein Magazin hat gesagt, wir berichten nicht über die Grönemeyer-Tour, weil er uns vorschreiben will, was wir schreiben. So, ja. Deswegen, das ist der Grund, warum wir nicht über die Grönemeyer-Tour schreiben. Das finde ich auch transparent und das finde ich auch gut, wenn Medien das machen. Wie man das jetzt rausliest aus dem Kotaku-Artikel, ob das jetzt sehr Mimimi ist oder so, ich habe da gar nicht so eine Beschwerde gelesen, hängt, glaube ich, auch immer davon ab, wie man selber zu dem Medium gegenüber eingestellt ist. Wie man das dann interpretiert, ob das jetzt gejammerig klingt oder ob das jetzt irgendwie transparent klingt.
Also was ich euch jetzt mal fragen möchte, ist, was sind denn jetzt wirklich die konkreten Konsequenzen für Kotaku? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist doch, dass jetzt, also die bekommen jetzt keine Vorabversion. Das heißt, wenn sowas wie Fallout oder so erscheint, dann kriegen sie es halt nicht ein, zwei Wochen vorher.
Die kriegen es zum Release, wenn sie es selber kaufen.
Genau, sie werden dann auch nicht mehr irgendwo eingeladen oder so. Mhm. Aber das sind ja jetzt nicht irgendwie total die krassen Geheimtipps, oder? Also ich meine, es sind doch irgendwie diese Informationen, die generell so im Netz kursieren zu Fallout oder so. Das ist ja so breit gestreut. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass das irgendwie so Sachen sind, auf die völlig unverzichtbar wären, oder?
Ja, nee, also mal ganz ehrlich, du kriegst ja so Sachen, also welcher neuer Charakter jetzt beim nächsten Assassin's Creed welche Waffe hat, das schreibst du dann halt zwei Minuten später von Polygon ab, wenn du Kotaku bist,
und
oder?
Mal ohne Scheiß, also das sind halt Leute, die können das Internet benutzen und die werden ja sicherlich auch Freunde haben, die in irgendwelchen Verteilern von Bethesda oder sonst wem von Ubisoft drinstecken und die so oder so an diese Informationen kommen.
Die haben ja auch freie Mitarbeiter, die nicht geblacklistet sind. Also das haben sie jetzt ja auch geschrieben. Die haben jetzt halt jemanden den Assassin's Creed-Test machen lassen, der nicht bei Kotaku arbeitet, sondern halt ein Freier ist, damit sie es halt auch irgendwie ein bisschen früher machen können. Ja. Also Mittel und Wege finden sich ja. Für Kotaku ist da gar nicht so die Problematik aufgetaucht,
finde ich. Nur Interviews wäre vielleicht ein Verlust.
Interviews, klar. Das ist natürlich was, wo sie wahrscheinlich sich jetzt deutlich schwerer tun, ja, weil du halt nicht auf den Events dann bist, ja.
Es sei denn, sie schicken Freien hin.
Genau. Also von daher.
Also eigentlich hat Kotaku gar keinen Nachteil.
Nee.
Nee, haben sie auch nicht, aber ich weiß nicht, also Manu, ich muss dir schon widersprechen. Für mich hat dieser Artikel schon sehr so einen Mimimi-Ton gehabt, weil er hatte halt auch gleich mit ganz großen geschossen. Er hat halt gleich mit Freedom of the Press und das ist der Preis, den man als Journalismus zahlt oder für guten Journalismus zahlt. Also, weißt du, wenn ich gleich so große Geschütze auspacke, dann muss ich halt damit auch hinnehmen, dass mir die im Gesicht explodieren. Und das ist da halt jetzt stellenweise passiert. Es wäre eben wie was, es wäre was anderes, wenn man da halt es irgendwie mal so dargestellt hat und sagt, ja, ist halt jetzt so, tut uns leid, der Fallout 4-Test kann halt nicht zum Release erscheinen, weil wir haben keine Vorabversion bekommen. Liegt vermutlich daran, dass wir das Spiel damals geleakt hätten. Wenn sie das irgendwie als kurzen Hinweis gemacht hätten, hätte, glaube ich, keiner was gesagt. Dann hätten vielleicht sich Leute irgendwie drüber aufgeregt und hätten das irgendwo anders zelebriert in Social Media. Aber bei Kotaku selber gleich so eine ganz lange Kolumne zu schreiben, fand ich dann tatsächlich gerade auch in der Tonalität, wie sie da aufgetaucht ist, doch ein bisschen mit Spatzen auf Kanonen schießen.
Ja, sie haben es ein bisschen
absichtlich falsch rum gesagt. Ja,
sie haben es ein bisschen so hingestellt, als würden sie quasi durch die Blacklistung quasi so ermahnt werden, dass sie das nicht mehr tun sollen. Also so haben die das interpretiert, gell? Dass es quasi wie so ein Warnschuss für Kotaku sein soll. Ja,
man muss
jetzt
auch mal, man muss sich wirklich mal überlegen. Es geht darum, dass einem Magazin ein Privileg weggenommen wurde. Genau, also es geht nur um das Privileg, dass man vorab an ein Muster kommt, um ein Spiel vorab zu testen. Das ist ein Privileg, ein Testmuster für die Presse ist keine Selbstverständlichkeit. Du hast kein Anrecht drauf. Du kannst ganz normal auch sagen, ich kaufe mir das wie ein normaler Konsument und berichte dann darüber. Das ist möglich. Und deswegen finde ich jetzt, ist jetzt nicht so, dass Kotaku per Gesetz verboten wird, über Assassin's Creed zu schreiben oder über Fallout, sondern die sagen halt einfach nur, wir nehmen euch die Privilegien weg. Und deswegen, finde ich, ist da halt so ein bisschen dieser Mimimi-Ton drin, ist, weil man sich darüber beschwert, dass einem Privilegien weggenommen werden.
Ja, ich bin hier gerade auf der Seite.
Es hängt natürlich auch.
Wenn du das jetzt gerade so an und überfliegt, das ist ja übel.
Ja, ist halt sehr, sehr hochtrabend geschrieben. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir halt, dass der Spielejournalismus in dieser Clickbait-Kultur gefangen ist momentan, finde ich. Also in dieser Zwischenstufe, dass es extrem schwer ist, guten Spielejournalismus zu machen, weil die Schnelligkeit enorm wichtig ist, gerade bei solchen Geschichten wie Reviews und so weiter. Mhm. Ja, also in dem Moment, wo das Embargo fällt, haben alle gleichzeitig das Review online und wenn du einen Tag später bist, kriegst du wahrscheinlich halt schon 40-50% weniger Klicks, sprich weniger Werbekunden. Und ich glaube, das ist so die Problematik, warum Kotaku da jetzt auch so ein Fass aufmacht, weil sie das natürlich auch wissen. In dem Moment, wo dir Privilegien wegfallen, die jeder hat, fühlt sich das ja nicht mehr wie ein Privileg an. Und dadurch hast du ja einen Nachteil. Also für Kotaku ist es sicherlich auch ein finanzieller Nachteil durch Werbeeinnahmen und Klicks, wenn ein Test später kommt als bei Polygon und bei GameSpot. Definitiv. Und deswegen ist es natürlich auch aus finanzieller Sicht ein berechtigtes Mimimi, weil sie sich halt bevormundet fühlen, dass ihnen das Privileg weggenommen wird, obwohl sie ihrer Meinung nach nur die normalen Arbeit, der normalen Arbeit nachgegangen sind und eben dem Leser verpflichtend berichtet haben, was sie wissen. Ja, dass sie dann aber natürlich auch einen Konzern gegen sich aufwiegen, weil der sagt, ja, wenn ihr das verratet, dann geben wir euch halt nichts mehr. Deswegen beißt sich das irgendwie so gegenseitig in den Schwanz, weil halt diese Spieleindustrie auch enorm abhängig geworden ist von diesen Werbeeinnahmen, weil Online-Spielejournalismus in den seltensten Fällen Geld kostet.
Die Presse, ja? Nicht die Spieleindustrie. Die Spieleindustrie ist nicht von den Werbeeinnahmen
abhängig. Nein, die Spielepresse von den Werbeeinnahmen abhängig ist, weil halt die Hefteinnahmen sozusagen bei so Sachen wie Kotaku ja nicht existieren. Du zahlst ja kein Geld dafür, dass du Kotaku liest. Und deswegen sind die Klicks halt quasi die Einnahme, die Haupteinnahmequelle. Ja. Das ist das Problem daran.
Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Und natürlich bedeutet das im Umkehrschluss auch nicht automatisch, dass alle die Pressemuster bekommen, quasi so eine Art Gefälligkeitspresse oder sowas. Ich glaube, dieses Wort fiel sogar auf Twitter, dass man gesagt hat, ja, du züchtest dir halt so eine Gefälligkeitspresse ran. Ja, stimmt. Also im Grunde muss ich aber da sagen, aus Unternehmenssicht ist es ja dein Ziel. Du möchtest ja eine Presse haben, die positiv über deine Produkte berichtet. Das ist dein Ziel. Das ist jetzt auch an sich vielleicht moralisch diskussionswürdig, aber für die Unternehmen nicht verwerflich.
Also, das ist ihr Job. Ja.
Genau. Aber ob ich als Presse da mitmache, ist natürlich die andere Frage. Also ob ich dann sage, ja, wenn das Spiel mir nicht gefällt, dann sage ich das trotzdem nicht, weil ich habe halt Angst, dass ich demnächst kein Muster mehr bekomme. Heißt nicht, dass es automatisch so läuft, aber die Gefahr besteht natürlich zumindest. Aber grundsätzlich bin ich da jetzt eher der Meinung, dass das natürlich schon ein Privileg ist, was man da genießt. Und ohne dieses hat man vielleicht einen Wettbewerbsnachteil, aber ist jetzt im Grunde seiner Pressefreiheit nicht eingeschränkt.
Ja. Eben, also diese Angst davor, Muster zu verlieren, ich glaube, dass das bei je größer die Seite ist, desto unwichtiger ist es auch. Also ganz klar, also so auch so aus Transparenz für uns wäre es auch schwieriger, wenn wir weniger Muster kriegen würden, aber wir sind natürlich auch in dem Privileg, dass wir halt sowas wie mit Patreon dann auch entsprechend irgendwie sowas ausgleichen können. Also wir kriegen ja auch nicht immer 3 Muster oder so, deswegen ist es ja ideal und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man eben nicht abhängig ist von der Spieleindustrie als Geldgeber. Was bei vielen Online-Magazinen ja eigentlich de facto der Fall ist. Also bei Kotaku sehe ich jetzt relativ wenig irgendwie Full-Banner-Werbung von Ubisoft und Bethesda, was wahrscheinlich auch einen Grund hat, die letzten 2 Jahre. Aber Kotaku kann sich das anscheinend leisten, auch 2 dieser großen Firmen nicht als Werbekunden zu haben oder keine Angst haben zu müssen, die zu verlieren. Mhm. Wenn ich jetzt mal so umgucke im deutschsprachigen Raum, wo du deutlich weniger Klick hast als eine internationale Seite wie Kotaku, wenn du da als deutsches Magazin von Bethesda und Ubisoft geblacklistet wirst, dann würdest du ja nicht nur die Muster verlieren, sondern halt auch die Anzeigen. Und das ist, glaube ich, das Problem, was so tiefergründiger dahinter steckt, dass da dann einfach die Sorge auch von den Sales-Abteilungen dazukommt.
Was übrigens der Herr Tortillo überhaupt nicht angesprochen
genau,
hat. Genau,
ne? Ja. Weil sie wahrscheinlich eh schon seit 2-3 Jahren keine Werbung mehr von denen haben. Ja.
Nee, aber da muss man sagen, okay, warum ist das ein Aspekt, den er absichtlich rauslässt aus seiner Kolumne? Weil da könnte man jetzt ja, vielleicht ist ihm das dann doch unangenehm zu sagen, ja. So hey, wir leben auch davon, dass die bei uns Werbung schalten. Ja. Also deswegen, das ist alles sehr angreifbar, finde ich, was er da formuliert hat. Und mit dem Blacklist, wisst ihr denn, ob wir vielleicht irgendwo geblacklistet sind? Ich weiß es jetzt nicht.
Also so wie der Micha auf der Gamescom immer abgeht.
Nein, aber es kommt ja durchaus vor, dass Publisher sagen so, nee, sorry, wir haben leider kein Testmuster mehr oder sowas. Oder wir haben nur maximal 1 oder so. Das kann ja natürlich auch eine Form der, fanden wir nicht so cool, was die das letzte Mal über unser Spiel gesagt haben. Deswegen sagen wir dann einfach das nächste Mal, wir haben gerade keine Testmuster mehr oder wir haben zu wenig oder sowas.
Also explizit aufgefallen ist es mir nicht, aber es kommt ja regelmäßig vor, dass wir kein Muster kriegen oder dass wir Sachen nachkaufen müssen oder bei so kleineren Sachen, wo kein so großer Publisher mit einem Riesenkontingent hintersteht, kaufen wir die Sachen meistens auch. Also bei so etwas kleineren Titeln. Also von daher, es ist eine Mischung aus beiden. Und ich gehe eigentlich mal davon aus, dass ziemlich viele Redaktionen das relativ ähnlich machen.
Aber um mal ein bisschen selbstkritisch zu sein, wir haben ja meistens so den Grundsatz, wenn uns ein Spiel nicht gefällt, dann reden wir auch selten darüber.
Weißt ja, das stimmt.
Also ich glaube, die Problematik ist bei uns nicht so präsent, weil es gibt natürlich auch Spiele, die uns so gar nicht gefallen, wo wir ein Muster gekriegt haben, die fallen dann halt unter den Tisch, weil wir dann halt eher sagen, wir stecken die Zeit lieber in Spiele, die irgendwie gut sind, über die man ja, gerne redet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt auch ein paar kleinere Indie-Studios, Publisher da uns was geschickt haben und sich ärgern, dass wir nie darüber berichtet haben und sagen, nächstes Mal kriegen die halt nichts. Das kann ich mir gut vorstellen, aber sowas spürt man ja dann auch erst wahrscheinlich in so einer Größenordnung wie Bethesda und Ubi. Also das kann ich nicht nachvollziehen, aber es gibt's bestimmt.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, Ubisoft und Bethesda haben halt auch Titel, wo das, glaube ich, wichtig ist. Ja. Also ich würde jetzt mal behaupten, bei einem kleineren Spiel, also ob du jetzt irgendein Indie-Spiel eine Woche nach Release noch testest, da ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Aber bei Fallout, klar, da will natürlich, weil es einer der heiß erwartetsten Spiele des Jahres ist, da will natürlich auch jeder zum Release wissen, boah, was schreibt denn Kotaku? Also,
oder was sagt Insert Moin?
Da will es ja keiner wissen. Aber also deswegen, und natürlich ist bei uns aber auch der Vorteil, wir sind ja auch nicht so auf diese Embargos angewiesen, beziehungsweise nicht davon so beeinträchtigt, weil wir ja meistens immer erst 1-2 Tage, wenn überhaupt, meistens ja sogar Wochen danach erst dann über ein Spiel reden. Deswegen betrifft uns diese Hatz nach, wir müssen unbedingt um 18 Uhr, wenn das Embargo fällt, am 19. unseren Test draußen haben.
Weil wir aber auch nicht Werbeeinnahmen kritisch sind. Also wenn wir jetzt nur von Werbebannern leben würden, dann würde ich da, glaube ich, auch mehr dahinter sein, zum Embargo-Ende einen Fallout 4-Test online zu haben. Klar. Weißt du, also wenn wir jetzt eine klassische Webseite wären oder so, das ist das Problem oder den Luxus haben wir ja quasi, dass wir davon nicht abhängig sind.
Ja, stell dir das mal vor, das hätte ja totalen Einfluss auf die Qualität, oder? Also ich meine, das merkst du ja
wenn
auch
schon. Wenn du rechtzeitig vorher kriegst, ja, dann nicht.
Aber
ja,
kommt drauf an. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich so Artikel lese, wo man richtig merkt, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein wollten
Oder du meinst, wenn man nach 10 Stunden Xbox EA Access Battlefront testet?
So als Beispiel, ja. Also das ist dann, also wo du denkst, okay, es muss jetzt irgendwie schnell fertig werden, deswegen werden einige Punkte einfach übersprungen oder es sind bestimmte Dinge einfach nicht aufgefallen, die erst nach einer längeren Spielzeit zutage treten und so. Also es ist schon, also man kann eigentlich schon ganz gut zwischen den Zeilen herausfinden, welcher Test jetzt tatsächlich in einer Windeseile geschrieben worden ist. Mhm. Auch so die Struktur des Textes. Also wenn man etwas Lesekompetenz hat, dann geht das schon. Und es gibt, ich glaube, das kommt ziemlich oft vor. Also gerade weil dieser Termindruck besteht und dann muss das ganze Ding ja auch nochmal durchs Lektorat und so. Da bleibt einfach nicht sehr viel Zeit
Lektorat.
Übrig.
Haha, guter Witz. Ja. Podcast-Lektorat. Wir haben immer einen, der das alles mal anhört.
Also stell dir mal vor, wie das wäre. Mega ätzend.
Ich würde noch mal gern zu dem Punkt zurückkommen, investigativer Journalismus, Daniel. Also ich gebe dir natürlich recht, sowas aufzudecken hat natürlich auch investigative Züge, aber ich finde, vom Thema her gibt es eigentlich nicht genügend her. Also ich finde, es gäbe noch so viel innerhalb dieser Spielebranche, was irgendwie interne Absprachen zwischen Presse und Industrie, da gibt es, glaube ich, sehr viel aufzudecken. Absprachen, ob die Firmen untereinander solche Sachen machen, hey, wir bringen unser Spiel da raus, wollt ihr euers nicht nochmal verschieben? Weißt du, sowas würde mich als Leser auch interessieren, wo ich sagen würde, das wäre investigativer Journalismus. Oder so Sachen wie bei Citizen Kane, wollte ich gerade sagen. Wie heißt das? Citizen Kane der Spieleindustrie. Wie heißt Rogue Squadron Alpha? Wie heißt das? Dieses Weltraumspiel von dem Robots.
Ach so, Star Citizen.
Star Citizen. Da gab's doch neulich.
Was will er denn jetzt hinaus?
Wegen Citizen war ich bei Citizen Kane auf einmal. Star Citizen Kane. Da gab's doch neulich vom Escapist so einen Ansatz, der war investigativ, der aber dann quasi völlig hochgegangen ist, weil es halt nicht gut recherchiert war, weil da unsaubere Quellen waren, weil nicht klar war, sind das wirklich anonyme Quellen, die nur dem Leser gegenüber anonym sind oder wo die selber nicht genau wissen, wer das ist oder sind das nur Gerüchte. Also das war aber zumindest mal so ein Zug, auch wenn die Autorin irgendwie dann völlig unglaubwürdig war im Nachhinein. Aber das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, das ist doch investigativ. Da wird nicht einfach nur verraten, die machen was, sondern da wird über Arbeitsverhältnisse irgendwas aufgedeckt. Da wird über Missstände gesprochen, die jetzt nicht nur das Spiel betreffen, sondern da gab es dann auch ganz krasse Rassismusvorwürfe, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Solche Sachen fehlen mir ehrlich gesagt in dem Bereich dann.
Absolut, ja. Aber das ist halt auch ein Problem. Da sind wir wieder bei der Klickmessung, dass du halt sagst, hey, ich kann halt einen Redakteur, den kann ich hinsetzen am Tag, dann haut der 8 Stunden lang Pressemitteilungen rein, die er ein bisschen umformuliert und dann hast du 20 News am Tag. Ja. So, die bringen vielleicht mehr Klicks als die eine coole recherchierte Story, für die er aber den ganzen Tag braucht. Und dann sagst du, dann fällt die Entscheidung halt einfach. Dann sagst du, ja, nö, dann nehmen wir halt lieber die 20 Pressemitteilungen, weil das geht schneller, als wenn wir jemanden lange hinsetzen, weil der ist in der Zeit natürlich gebunden und das braucht Zeit, das braucht Arbeit und Überzeugung, also im Sinne von, das ist auch manchmal gar nicht so leicht. Man muss manchmal mit Quellen echt lange auch reden, um die zu überzeugen, dass sie mit dir reden und um denen quasi ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, damit die mit dir reden. Und das ist halt nicht damit getan, dass man halt da eine Pressemitteilung abschreibt. Und da speist sich halt so ein bisschen die Katze immer in den Schwanz, ne? Wenn du halt 2, 3 reißerische News auf die Webseite haust, dann werden die besser geklickt als vielleicht eine lang geschriebene Story, die halt dann in einem Part nur erscheint.
Ja. Und da kommen halt mehrere Faktoren noch zusammen. Also zum einen natürlich die Arbeitsverhältnisse, die generell im Spielejournalismus herrschen, weil es gibt sehr viele.
Spielindustrie meinst du?
Ja, Spielindustrie sowieso, aber jetzt meine ich auch auf den journalistischen Bereich. Es gibt halt nicht immer überall die klassischen Redaktionen, die auch wirklich im Büro sitzen und so weiter, sondern sehr viele solcher Seiten werden ja auch durch Freelancer zusammengehalten, die teilweise zu lächerlichen Preisen Artikel online stellen oder Newsdienst sozusagen machen. Und wenn du jetzt wirklich jemanden losschickst und da wirklich eine Dienstreise bezahlen musst und der ist dann auch für eine ganze Weile unterwegs, das ist halt eben halt auch sehr teuer und sehr aufwendig. Und auf der anderen Seite kommt auch dazu, was interessiert dann auch am Ende die Leser? Ich glaube auch, dass das Publikum für die wirklich coolen Sachen leider doch nicht da ist, weil das ist halt eben ein Medium, was, und auch diese Seiten werden von sehr vielen jungen Leuten angefahren. Ich glaube, die wollen eher wissen, was jetzt geht und was sie nächste Woche kaufen können, statt was für Probleme ein Spiel hatte irgendwie. Ich glaube, das interessiert traurigerweise doch eher einen etwas kleineren Teil.
Ja, wenn du guckst, nicht mal Polygon hat es mit ihrer Reichweite geschafft, eben, diese Reports und diese längeren Berichte irgendwie dauerhaft zu etablieren als kleine Redaktion, die
nur solche Recherchen macht. Es ist ja auch nicht nur so ein Problem von Spielen. Also es ist ja auch allgemein, also bei Filmen zum Beispiel, ist es ja auch so, also es gucken sehr viel mehr Leute, gucken Filme und Serien, aber es interessiert die Leute einen Scheiß, was für Arbeitsverhältnisse da sind. So, es ist halt einfach so dieses Wurstproblem. Man will halt einfach nicht wissen, wie die Wurst gemacht wird, hauptsache die schmeckt. Und so ist es halt.
Interessiert halt auch nur einen kleinen Teil. Du brauchst dieses Wissen ja auch nicht. Du musst auch nicht wissen, wie Assassin's Creed gemacht worden ist, um ein Assassin's Creed zu genießen. Ist ja klar. Also du musst dich ja schon auch irgendwie mit der Branche beschäftigen wollen.
Man fühlt sich auch besser, wenn man nicht weiß, dass da lauter Leute jahrelang gelitten haben. Das ist ja auch immer einfacher zu meckern und sich einfach nur Konsument zu sein. Und das spiegelt das Interesse an solchen Artikeln eben auch wieder. Also klar, ich glaube, wir drei würden uns mehr von solchen coolen Artikeln auch wünschen, aber es gibt einfach sehr wenige Leute, die das interessiert. Und da rechtfertigt es sich einfach nicht, da wirklich einen Journalisten, also wirklich einen echten Journalisten und keinen Typen, der auf der Couch sitzt und ein Spiel für 8 Stunden spielt, loszuschicken, den Interviews machen zu lassen, den in ein Hotel zu stecken, den um die Welt reisen zu lassen irgendwo. Der muss ja auch, also journalistische Arbeit heißt ja auch, hartnäckig zu sein. Das heißt ja auch irgendwie, wirklich nachzuhaken, wirklich zu recherchieren, nachzugucken, Quellen zusammenzufügen. Das ist ja wirklich tatsächlich eine Arbeit, die nimmt ja auch Zeit in Anspruch und braucht eine gewisse Kompetenz. Und das kostet halt Geld. Und diese Sachen, also das lohnt sich einfach nicht für die Reaktion.
Und, schade.
Ja, ist doch schade. Ist traurig. Und ich meine, wo du jetzt Polygon sagst, die hatten diese ganz total fantastische Videoreihe zum Beispiel, dieses Human Angle und so, wo ich ein großer Fan von war. Und das haben die nach ein paar Folgen ja auch aufgegeben, weil das war einfach zu aufwendig. Das haben zu wenig Leute gesehen und es hat denen einfach keinen Gewinn gebracht. Und so ist halt einfach die traurige Realität. Und das ist genau das, was Daniel sagt. Das ist halt wirklich einfach, also ein Muster irgendwie zu kriegen oder meinetwegen auch eins zu kaufen. Also die 60 Euro kann man ja auch ausgeben. Setzt sich einer hin, spielt das 8 Stunden, schreibt einen Artikel, 2 Stunden lang, kriegt manchmal sogar was im zweistelligen Bereich meine ich, und das war's. Und dann hast du trotzdem immer noch genug Einnahmen generiert und kannst das endlos wiederholen.
Aber Daniel, man kann doch jetzt auch ketzerisch fragen, ja, wenn es keinen interessiert, dann hat es doch auch keine Berechtigung, dass Leute das machen, oder?
Es wird ja auch kaum gemacht. Mhm. Also man muss ja schon, wenn man kritisch ist, sagen, dass sich halt Spielejournalismus und Spielindustrie schon so ein bisschen in so einer Kuschel-Wohlfühl-Ecke gemeinsam da so eingerichtet haben. Es ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, wo es natürlich in beide Richtungen immer mal wieder Ausreißer gibt. Und ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass da alles schlecht ist oder so. Aber die großen Stories, die finden halt tatsächlich nicht statt, aus den genannten Gründen, weil es wird halt einfach nicht geklickt und ähnliches. Und es ist aber im normalen Journalismus, würde ich jetzt sagen,
auch nicht besser.
Nicht ganz unähnlich so. Da hast du halt auch, natürlich hast du dann immer so spektakuläre Sachen, wie dann irgendwie, dass der Spiegel oder sowas dann sich da irgendwo dranhängt. Aber das machen die auch vornehmlich wahrscheinlich fürs Renommee. Weil sie halt einfach das Profil ihres Magazins schärfen wollen und das halt immer noch so als das große Enthüllungsmagazin gilt. Aber im Grunde kannst du auch mit ein bisschen Clickbait die Seite genauso viel füllen.
Ja, und es passiert halt auch, also man muss es, glaube ich, auch mit so Fachjournalismus dann irgendwie vergleichen. Und siehe Spielejournalismus, Sportjournalismus oder so, ich glaube, der krankt an ähnlichen Problemen, dass es halt auch eine sehr enge Bindung da ist, oder bei anderen Produktjournalismus.
Auto ist krass. Ja,
Produktjournalismus, ich mein, ist extrem, ja.
Du hast über Jahre lang hast du gefälschte Abgaswerte und alles, und du fragst dich, hat es denn keiner mal da mitbekommen? Es gibt auch unzählige Autotestmagazine und so, und konnten die sich nicht leisten? Waren die nicht dran interessiert? Muss man halt schon nachfragen. So, warum kommt es dann erst nach Jahren später dann irgendwie mal raus? Tja. Ich weiß es nicht.
Nee, eben. Weil sowas würde ja auch geklickt werden. Also daran kann es ja dann nicht nur liegen.
Ja. Also um jetzt aber auch mal Kotaku noch mal in Schutz zu nehmen, die haben jetzt ja nicht irgendwie da was völlig Verwerfliches geschrieben. Sie hatten da durchaus ein paar wahre Ansätze drin, sind vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber so dieses als Magazin, bin ich nur den Lesern verantwortlich und nicht der Industrie. Das ist so ein Satz, den ich 1:1 100% unterschreiben würde.
Ja. Und das ist auch wichtig, dass das mal wieder so gezeigt wurde und dass Kotaku sich da auch so prominent hinstellt, weil sie machen sich damit keine Freunde, denke ich, in der Industrie auf jeden Fall nicht. Aber es ist gut, wenn sie das auch so leben und quasi diese ethische, zumindest diese journalistische Leitlinie auch besitzen und haben. Und das kommt mit so einer Story dann ja auch rüber. Genau. auch wenn die Gründe dahinter vielleicht fragwürdig sind, ob man wirklich für die Wahrheit kämpft, wenn man Fallout 4 vorher verrät, das sei dahingestellt, aber zumindest die Motivation ist die richtige dahinter.
Ja. Und wie gesagt, man muss ja an der Stelle vielleicht sogar auch den Publisher nochmal ein Kompliment machen. Die hätten ja durchaus aus Was kann man da? Ein Copyright-Claim kann man machen. Kann man sagen, hey, das ist unser Produkt.
Oder Betriebsgeheimnisse.
Oder genau, so. Das ist schon wieder schwierig, weil ich nicht weiß, ob du da einen rechtlichen Hebel hast, um dagegen vorzugehen. Aber du kannst sagen, das ist mein Produkt, da steht mein Markenname drauf. Ja. Ich kenne mich da nicht aus. Da ist natürlich auch dann das deutsche Recht wieder anders als das amerikanische. Da gibt's ja dann Fair Use und was weiß ich was.
Ja, das ist dann wahrscheinlich schon Pressefreiheit. Ja. Aber sie können natürlich gegen die Quelle vorgehen. Das könnten sie natürlich machen. Also als Mitarbeiter hast du natürlich ein Problem, wenn du solche Geheimnisse verrätst, weil du da ja eine vertragliche Absicherung hast.
Ja gut, das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Fall. Genau. Aber da muss man dann halt schon sagen, in dem Kotaku-Artikel stand ja auch an keiner Stelle, dass Kotaku juristischen Ärger bekommen hätte wegen diesen Leaks. Also weder Bethesda noch Ubisoft müssen da irgendwie ihre Anwaltsteams losgeschickt haben. Und da muss man ja schon sagen, okay, die hätten ja auch versuchen können, das Ganze juristisch zu unterbinden, die Leaks. Oder zum Beispiel hinten rumzugehen und zu sagen, ja, wir haben jetzt Verluste, weil ihr darüber berichtet habt. Die Pre-Order-Zahlen sind runtergegangen von Spiel XY oder die aktuellen Verkäufe vom Vorgänger sind runtergegangen, weil ihr schon über den Nachfolger berichtet habt. Da hätten sie ja durchaus dann Schadensersatzklagen haben können und sowas. Das müssen sie ja, zumindest lese ich das aus dem Kotaku-Artikel nicht raus, an keiner Stelle versucht gesagt. Haben. Ja, ja. Ja. Und deswegen muss man sagen, okay, da kann ich es dann verstehen, dass man fuchtig wird, wenn Unternehmen anfangen, dir mit Anwälten zu drohen und sowas, wenn du sagst, ich mache hier nur meinen Job als Presse.
Gut, haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ich bin gespannt auf die Diskussion in den Kommentaren. Vielleicht seht ihr das völlig anders. Wir verlinken natürlich auch den Kotaku-Artikel, falls jemand das noch vorher lesen möchte. Und ja, soweit, oder?
Ja, Micha, das ist deine Katze, die im Hintergrund
die Panzer. Ich sitze ja auf einem, das hat wirklich mit meiner Katze zu tun, ich sitze auf einem Klavierhocker, weil meine Katze katzentypisch den Schreibtischstuhl beschlagnahmt hat. Immer dann, wenn man sich draufsetzen möchte, haben Katzen die Eigenschaft, dir den Sitzplatz wegzunehmen, weil der, keine Ahnung, vorgewärmt ist oder so, oder weil das deren Besitz ist. Also habe ich hier meistens am Schreibtisch noch den Klavierhocker und der knarzt so, weil das ein alter Klavierhocker ist.
Spannend, erzähl mir mehr.
Ja.
Das hat viel mit meiner Katze zu tun. An dieser Stelle möchte ich noch einen Leak-Preis geben. FIFA 17 wird nächstes Jahr erscheinen.
Shit.
Ja, habe ich erfahren aus sicherer Quelle.
Jetzt werden uns so die Anwälte von EA.
Oh, scheiße. Für die Pressefreiheit! Ja. Ich renne mit so einer Insert-Moin-Flagge gerade vor.
So nackt durch die Innenstadt.
Ja, mit. Genau. Nur mit so einem Croissant als Adams-Höschen. Gut, dann freue ich mich, dass wir uns gestern gesehen haben. Schön, dass alle da waren. Heute ist ja Sonntag. Und euch bis morgen.
Bis morgen. Tschüss. Ciao. Tschüss.